SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mein Name ist Vanja Weingart. Guten Abend. Aus aller Welt sind Politikerinnen und Politiker nach New York zu den Vereinten Nationen gereist. Und die UN-Woche ist heute mit dem sogenannten Entwicklungsgipfel gestartet. Es geht um Nachhaltigkeit und die Ziele, die die UN sich in diesem Bereich gesetzt hat. Antje Passenheim berichtet.
Zum Auftakt des Gipfels erinnerte UN-Chef Guterres die Weltgemeinschaft daran, die nachhaltigen Entwicklungsziele seien nicht bloß eine Liste von Zielen und wörtlich, sie tragen die Hoffnungen, Träume, Ziele und Erwartungen von Menschen auf der ganzen Welt. Die 17 gesteckten UN-Ziele seien da, damit niemand abgehängt werde. Stattdessen drohten sie nun selbst abgehängt zu werden. Zur Halbzeit seien lediglich 15% der gesteckten Marken erreicht worden. Doch Guterres sagte, er sei ermutigt durch eine politische Erklärung, die der Gipfel beschließen will. Darin sollen die Mitgliedstaaten zusagen, dass die Entwicklungsziele mit einer jährlichen Anschubfinanzierung von 500 Milliarden Dollar vorangetrieben werden sollen.
500 Milliarden für Ziele, die trotzdem fast unerreichbar scheinen. Dazu gehören unter anderem, eine sichere Wasserversorgung für alle Menschen zu schaffen und Armut weltweit zu beenden. Aber wie kann man zumindest versuchen, diese Ziele zu erreichen? Bundesentwicklungsministerin Schulze ist in New York dabei. Sie sagte im SWR-Tagesgespräch,
ich glaube, dass wir drei ganz große Hebel haben. Das erste ist, wir brauchen soziale Sicherungssysteme in der Welt. Das haben wir ja während Corona gemerkt, da wo es ein Gesundheitssystem gibt, da sind die Menschen deutlich besser durch die Krise gekommen, als da, wo es das nicht gibt. Und das heißt, die Hälfte der Weltbevölkerung, die keinen Zugang zu solchen Sicherungssystemen hat, die muss endlich den Zugang bekommen. Das zweite ist Geschlechtergerechtigkeit. Man kann Entwicklung nicht vorantreiben, wenn man auf die Hälfte der Kompetenzen der Welt verzichtet. Und das heißt, Mädchen und Frauen müssen stärker beteiligt werden. Und das Dritte ist, wir brauchen mehr Geld für die Entwicklungsfinanzierung. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass wir die Weltbank reformieren müssen, dass es mehr günstige Kredite für die Entwicklungsländer geben muss und dass die Schulden umgewandelt werden müssen, wie wir das auch von deutscher Seite aus machen. Das sind drei ganz, ganz wichtige Hebel, um die Welt voranzubringen,
sagte die deutsche Entwicklungsministerin Schulze im SWR-Tagesgespräch. Sie ist heute in New York. Morgen startet dann dort die Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Tausende geflüchtete Menschen sind allein in der letzten Woche mit Booten auf der Mittelmeerinsel Lampedusa angekommen. Das Aufnahmelager dort ist rettungslos überfüllt. Angestoßen durch die Bilder aus Lampedusa wird in ganz Europa wieder über Migration diskutiert. Italien hat heute gehandelt. Die Regierung hat beschlossen, die Regeln für abgelehnte Asylbewerber zu verschärfen. Aus Rom berichtet Jörg Seiselberg.
Ein Kernpunkt der Beschlüsse: Die italienischen Behörden können abgelehnte Asylbewerber künftig deutlich länger in Abschiebehaft halten. Bis zu 18 Monate müssen die betreffenden Menschen jetzt in überwachten Abschiebezentren bleiben. Bislang konnten abgelehnte Asylbewerber in Italien maximal 3 Monate festgehalten werden. Diese deutlich verlängerte Abschiebehaft, sagte Italiens Regierungschefin Meloni laut Nachrichtenagentur ANSA, erhöhe die Möglichkeiten, sich mit den Heimatländern darüber zu einigen, die abgelehnten Asylbewerber in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Meloni kündigte an, in Kürze alle Botschafter der Länder in Rom einzuberufen, aus denen die meisten Migrantinnen und Migranten nach Italien kommen. Gleichzeitig kündigte die Ministerpräsidentin an, mehr Aufnahmezentren in Italien einzurichten. Meloni dankt der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen für ihren Besuch auf Lampedusa am Wochenende. Von der Leyen hatte versprochen, Europa werde Italien beim Thema Migration nicht alleine lassen. Unter anderem hat die Kommissionspräsidentin einen 10-Punkte-Plan der Europäischen Union angekündigt, um die Zahl der in Europa ankommenden Migrantinnen und Migranten zu verringern.
Über Migration wird auch in Deutschland diskutiert. Die Bundesregierung hat heute den Vorschlag von CSU-Chef Söder abgelehnt. Die Ampelparteien wollen keine Obergrenze für Geflüchtete in Deutschland, berichtet aus Berlin Konrad Spremberg.
Eine Obergrenze löst das Problem nicht, hat Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner gesagt. Die einzige vernünftige Möglichkeit sei es, das Problem auf europäischer Ebene zu lösen. Dazu gehört aus Sicht der Bundesregierung, die Außengrenzen der EU und das Mittelmeer strenger zu überwachen. Linken-Chefin Janine Wissler hat der Bundesregierung vorgeworfen, dabei nicht in erster Linie Menschen vor dem Ertrinken retten zu wollen, sondern, Zitat, die Festung Europa abzuschotten. Die Co-Chefin der Grünen, Ricarda Lang, hat andere EU-Staaten für ihre Verweigerungshaltung kritisiert. Wenn sich nicht alle Länder an einer fairen Verteilung Geflüchteter beteiligen, dann führt das laut Lang zu Überforderungen in Deutschland. Die Kommunen bräuchten für die Versorgung mehr Geld, sagt die Grünen-Chefin. Auf 1 Milliarde Euro hatten sich Bund und Länder in diesem Jahr schon geeinigt. Das reiche aber nicht. Langfristig könne man den Kommunen nur helfen, wenn es neue funktionierende Migrationsabkommen gibt, die die Abschiebung erleichtern. Hier sieht Ricarda Lang Bundesinnenministerin Faeser in der Pflicht.
Vor knapp 3 Jahren haben wir alle das Wort Inzidenz gelernt. Und jede Nachrichtensendung hat uns mit der 7-Tage-Inzidenz gesagt, wie viele Menschen sich in welchen Regionen neu mit Corona angesteckt hatten. Corona gibt es noch, aber die täglichen Inzidenzen, die spielen gerade keine große Rolle mehr. Das sagte heute der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade.
Wir wissen, wie viele Patienten mit Atemwegsinfektionen zum Arzt gehen und wie viele davon eine Covid-Infektion haben. Das sind ungefähr 17% zurzeit. Wir wissen, wie viele mit einer schweren Atemwegsinfektion ins Krankenhaus aufgenommen werden und wie viele davon eine Covid-Infektion haben. Das sind 9% zurzeit, sodass wir ein sehr genaues Bild haben und die Inzidenz braucht man dazu nicht.
Ältere Menschen und Risikogruppen sollten sich trotzdem impfen lassen. Dazu hat heute Bundesgesundheitsminister Lauterbach aufgerufen. Aber die Bundesregierung plant derzeit für den Herbst keine Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht, Tests oder Kontaktbeschränkungen.
Wir sind sehr viel besser vorbereitet. Zum einen monitorieren wir sehr viel klarer das Infektionsgeschehen. Zum zweiten, wir haben eine breite Immunität in der Bevölkerung. Somit also werden wir das im Griff haben. Wir brauchen auch keine Maßnahmen im Sinne von Kontaktbeschränkungen.
Trotzdem rät Lauterbach zu freiwilligem Schutz für alle, wie zum Beispiel Maske tragen in engen Räumen.
Fokus Südwest.
Es hätte wahrscheinlich Tote gegeben, wenn die Polizei nicht eingegriffen hätte. So drastisch hat der baden-württembergische Innenminister Strobel heute den Einsatz rund um eine Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart beschrieben. Gemeinsam mit Landespolizeipräsidentin Hinz hat er das Polizeipräsidium Stuttgart besucht und den Beamten für ihren Einsatz gedankt. Aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart, Christian Susanka.
Der Innenminister von Baden-Württemberg, Strobel, CDU, spricht von einem Gewaltrausch und einem verhinderten Blutbad. Wie es zu den Krawallen mit insgesamt 31 verletzten Polizisten kommen konnte, werde nun zügig aufgearbeitet, sagte der Innenminister. Die Straftatbestände Landfriedensbruch und Körperverletzung seien kein Pappenstiel. Strobel verteidigte die Vorbereitungen der Polizei auf den Einsatz am Samstag. Es habe im Vorfeld keine Hinweise auf mehr Polizeibedarf gegeben. Eine Sprecherin der Stadt Stuttgart wies darauf hin, dass es keine Anmeldung für eine Gegendemonstration gegeben habe.
Die Polizei in Rheinland-Pfalz, die setzt bei der Verbrechensbekämpfung immer mehr auf künstliche Intelligenz. Seit 2021 arbeitet das Landes- und Bundeskriminalamt mit dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern zusammen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling hat heute eine positive Zwischenbilanz gezogen, berichtet Armin Angeler aus Mainz.
Künstliche Intelligenz ermögliche es, riesige Datenmengen intelligent und schnell zu durchforsten, so Ebling. Das sei wichtig, denn Kriminalität verlagere sich zunehmend ins Internet. Durch die Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern sei es gelungen, mehrere Anwendungen für die Polizei zu entwickeln. Etwa ein Tool, das Fußspuren analysiert und bestimmten Schuhmarken zuordnen kann. Außerdem präsentierten Experten ein Tool, das gelöschte oder zerstörte Daten eines Laptops wiederherstellen kann. Bei der Entwicklung der KI für die Polizeiarbeit sei man noch am Anfang, sagte Ebling. Er warnte davor, dass zu strenge Auslegungen von Datenschutzregeln den Einsatz von KI für die Polizei erschweren könnten.
Eine Erfolgsmeldung aus Karlsruhe. In diesem Jahr sind so viele Menschen zu den Schlosslichtspielen gekommen wie noch nie zuvor. Mehr als 300.000 Menschen schauten sich die Lichtprojektionen auf dem Karlsruher Schloss an. Das waren noch mal 50.000 mehr als im Rekordjahr 2018. Auch der Tourismus wurde laut dem Organisator deutlich angekurbelt. Fast ein Drittel der Besucherinnen und Besucher gingen danach noch in der Stadt einkaufen.
Und dann war da noch
ein übereifriger Baggerfahrer. Manche Menschen haben ja schon als kleine Kinder eine Leidenschaft für Bagger, aber ein Mann aus Villingen-Schwenningen hat es zu weit getrieben. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat einen Strafbefehl gegen ihn beantragt, berichtet David Zastrow.
Der damals 44-Jährige soll Anfang März auf seinem Grundstück eine Baugrube mit seinem Bagger so weit ausgegraben haben, dass die Standfestigkeit der zwei Nachbargebäude und auch der Durchgangsstraße gefährdet worden sein soll. Die Folge? Das technische Hilfswerk und die Feuerwehr waren mehrere Tage und Nächte im Großeinsatz, um die abrutschenden Wände zu stabilisieren und die umliegenden Häuser zu retten. Die Baustelle war monatelang gesperrt. Der Fall liegt jetzt beim Amtsgericht.
SWR aktuell. Infodate am Abend.